ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Und ich beginne mit einer Hoffnung. Frieden in der Ukraine. Wohl kaum jemand würde diese Forderung nicht unterstützen. Aber kann und sollte sich Brandenburg auch direkt für eine diplomatische Lösung einsetzen im Bund oder gar im Kontakt mit Russland? So fordert es das Bündnis Sarah Wagenknecht zur Landtagswahl in Brandenburg. Was würde das bedeuten? Das klärt Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst im Rahmen unserer Serie Was wäre? Wenn.
Vor allem ein Thema plakatiert das Bündnis Sarah Wagenknecht vor der Landtagswahl in Brandenburg. Krieg oder Frieden, sie haben die Wahl. Aber kann Brandenburg wirklich etwas bewirken in der deutschen Außenpolitik? Robert Krumbach, der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende des BSW in Brandenburg, meint ja.
Wir stellen einfach fest, dass da zu wenig gemacht wird. Dass im Außenministerium keine Pläne entwickelt werden, wie man diesen Konflikt beilegen kann. Dass keine Initiativen ergriffen werden, zu einer Friedenskonferenz oder Ähnlichem einzuladen.
Das BSW werde sich von Brandenburg aus einsetzen für ein diplomatisches Ende des Krieges in der Ukraine, so die Partei. Auch beim Verein Helping Hands Blaue Brücke in Frankfurt oder wünscht man sich ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine. Lisa Gregor und ihre Mitstreiter schicken weiter regelmäßig Spenden wie Kleidung und Bettwäsche dorthin.
Ich glaube, die Ukraine hat auf jeden Fall einen moralischen Vorteil. Das ist ganz viel wert. Ohne Unterstützung von anderen Ländern wird es aber nicht gehen. Vor allem was Waffen anbelangt. Sie haben einfach wahrscheinlich nicht die finanziellen Ressourcen, dort unendlich lange etwas entgegenzusetzen.
Ohne Waffenlieferungen sei die Ukraine Russland komplett ausgeliefert, ahnt Gregor. Und auch Außenpolitik-Experten wie Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations sind skeptisch, was ein rein diplomatisches Ende des Krieges betrifft.
Da gibt es in Deutschland so die Vorstellung, dass Diplomatie das den Leuten ausreden könnte. Und natürlich wird es am Ende dieses Krieges irgendeinen diplomatischen Abschluss geben, aber wie der aussieht, wird dadurch festgelegt, wer sich behauptet, wer sich nicht behauptet.
Doch Robert Krumbach und das BSW bleiben dabei. Frieden in der Ukraine lasse sich auch von Brandenburg aus schaffen und ohne weitere Waffenlieferungen.
Man muss sich zusammensetzen, man muss miteinander reden, man muss verstehen, was die eine Seite will, man muss verstehen, was die andere Seite will. Und da muss man einen Ausgleich finden. Der Krieg wird irgendwann enden und der Krieg wird irgendwann aufgrund diplomatischer Bemühungen enden. Das war bislang mit jedem Krieg so. Das wird auch hier so sein, es ist nur eine Frage der Zeit.
Diplomatie ja, allerdings dürfe die dann nicht auf Kosten der Ukraine gehen, finden die Helfer der Blauen Brücke in Frankfurt-Oder.
Es wäre natürlich schön, wenn man es diplomatisch so einfach lösen könnte. Ich frage mich, wie sich Frau Wagenknecht das vorstellt, auf was für einer Basis sie das machen möchte und was dann die Opfer wären, die sie wiederum, die diplomatischen Opfer, die sie fordert von der Ukraine, weil die Erfahrung ja gezeigt hat, dass es sehr schwer ist, mit Putin zu verhandeln.
Egal, wie realistisch die Forderung ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht setzt darauf, dass viele Brandenburgerinnen und Brandenburger es vor allem auch deshalb wählen werden.
Brandenburg-Reporterin Amelie Ernst mit der Serie Was wäre, wenn zur anstehenden Landtagswahl in Brandenburg. Gedenkmarsch von Potsdam nach Berlin. 117 Kilometer für 117 gefallene Bundeswehrsoldaten. So erinnert die Bundeswehr gerade an verstorbene Kameraden. Schon zum 7. Mal findet dieses Gedenken statt. 3.400 Soldaten, zivile Mitarbeitende und Reservisten marschieren gemeinsam und jeder trägt das Namensband eines Verstorbenen an der Brust, berichtet rbb24-Reporterin Marie Günther.
Viele der Soldaten und Reservisten haben vom Marschieren durch Kaput, Gelto und Potsdam schon Blasen an den Füßen. Doch dieser Schmerz ist nichts gegen die emotionale Last, die einige von ihnen tragen. Sven zum Beispiel.
Ich kannte einen der Gefallenen persönlich. Deshalb sage ich mir, man muss in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir heutzutage leben, muss man immer wieder an genau diese Leute erinnern und auch den Angehörigen die Kraft zu geben und denen zu zeigen, ihr seid nicht alleine.
Da, wo sonst auf der Uniform der eigene Name steht, links auf der Brust, tragen die Teilnehmer beim Gedenkmarsch den Namen eines verstorbenen Soldaten. Thomas hat Tränen in den Augen.
Ich trage heute den Namen von meinem Bruder, Tobias Lagenstein, gefallen in Afghanistan, Talukan, 28.05.2011 Es ist natürlich ein Extrapaket.
Deswegen umso wichtiger, beim Marschieren ins Gespräch zu kommen, sogar zusammen zu lachen und vor allem zu merken, man ist nicht allein. Kirsten denkt heute an mehrere Menschen.
Grundsätzlich habe ich einen Kameraden, den ich auf der Brust gerade trage, aber ich habe noch zwei weitere Kameraden, die neben mir stehen. Einer, dem ich die Uniform zu verdanken habe, für den laufe ich, der ist während meiner Grundausbildung tödlich verunglückt in Deutschland. Und ein Jahr später hat sich dann der Gruppenführer, der sich damals um mich gekümmert hat, ist auch dann gestorben, hat leider Suizid auch begangen. Für mich ist es eine ganz große Ehre, eigentlich für die auch irgendwo einzustehen, weil sie mir sehr am Herzen liegen und mich sehr geprägt haben.
Mike ist Anwalt und nicht aktiv in der Bundeswehr. Es ist ihm als Reservist aber ein großes Anliegen, dabei zu sein.
Um eben das ein bisschen in den Vordergrund wieder zu schieben, dass Kameraden eben im Dienst sterben können und dass das Leute aus der Mitte der Gesellschaft sind. Das sind unsere Kinder, das sind unsere Nachbarn, das sind Freunde und Verwandte. Und das muss einfach gezeigt werden und das können wir hier tun.
Es berichtete rbb24-Reporterin Marie Günther. Berlin und die Wohnungsnot, fast gehört das schon fest zusammen, aber das soll nicht so bleiben. Berlins Bezirksbürgermeister haben mit Bausenator Christian Gäbler von der SPD das Schneller-Bauen-Gesetz diskutiert. Das hat der schwarz-rote Senator auf den Weg gebracht, um den Wohnungsbau voranzubringen. Durch klare Zuständigkeiten, weniger Bürokratie, mehr Tempo in den Genehmigungsverfahren. Und dadurch, dass das Land Bauprojekte schneller an sich ziehen kann, auch gegen den Willen der Bezirke. Das ist ein Streitpunkt, der bis zum Schluss nicht ausgeräumt wurde, berichtet rbb24-Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel.
Christian Gäbler bemüht sich sehr, die Debatte um das Schnellerbauengesetz als konstruktives Miteinander zwischen Senat und Bezirken zu beschreiben. Die 50 Änderungen von insgesamt 10 Landesgesetzen und über 70 weiteren Maßnahmen seien natürlich keine Machtdemonstration des Senats, so der SPD-Politiker. Aber
irgendjemand muss ja mal was entscheiden. Alle sagen, man müsste mal, und wenn es dann konkret wird, sagen, na so aber nicht. Ich sage, doch, man muss dann auch mal den Mut haben zu sagen, doch, wir machen das jetzt so.
Das könnte tatsächlich auch der Leitspruch des neuen Schneller-Bauen-Gesetzes sein. Denn es soll den Weg zur Baugenehmigung in Berlin erheblich verkürzen. Frühere Absprachen von allen Beteiligten, kürzere Fristen, klarere Zuständigkeiten und die Möglichkeit für den Senat, am Ende auch mal über die Köpfe im Bezirksamt hinweg zu entscheiden, eher und öfter als bislang. Beim Wohnungsbau zum Beispiel künftig schon bei Projekten ab 50 geplanten Wohneinheiten, nicht erst ab 200. Und auch Widersprüche von Bauherren gegen Bescheide der Bezirke holt der Senat künftig zu sich, um im Zweifel gegen die Bezirke zu entscheiden.
Es geht doch das Gerücht damit in die Welt, dass wenn es der Senat macht, es schneller geht. Und wo kommt dieser Beweis bitte her?
Sagt Martin Schäfer, CDU-Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, im Gespräch mit Radio 1 vom RBB.
Es gibt keinen der 12 Bezirke, der Wohnungen verhindern will. Aber manchmal funktioniert das eben an den Orten nicht. Und dann macht es keinen Sinn und ist übrigens auch kein guter Stil, wenn dann der Senat sagt, ihr kriegt das nicht hin, wir machen das für euch.
Die Bezirke befürchten aber nicht nur, entmachtet zu werden, sondern auch, dass sie ihre Fachkräfte für Baugenehmigungsverfahren an den Senat verlieren, weil der voraussichtlich mehr Personalbedarf hat und besser zahlt, sagt Pankows Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch von den Grünen.
Was bei uns das Bauen verhindert, war Personalnot. Was das Gesetz dort ändert, hat nichts mit unserem Thema zu tun.
Gäbler verspricht, dass die schwarz-rote Koalition die Ungleichbezahlung zwischen Landes- und Bezirksebene bis Ende des Jahres klären will. Das Schnellerbauengesetz soll bis dahin auch verabschiedet sein, geht nun aber erst einmal ins Abgeordnetenhaus.
Über dieses Schnellerbauengesetz informierte Sebastian Schöbel. Berlin und Brandenburg auf Spitzenplätzen ist in diesem Fall keine gute Nachricht. Nirgends in Deutschland nämlich sind Kita-Erzieherinnen und Erzieher so häufig krankgeschrieben wie in unserer Region. In Berlin konnten sie durchschnittlich im vergangenen Jahr an 36 Tagen nicht arbeiten, in Brandenburg 35 Tage, gegenüber knapp 30 Tagen im Bundesdurchschnitt. Das zeigt eine Auswertung der Bertelsmann Stiftung von Daten der Krankenversicherung DRK. Kirsten Buchmann aus der rbb24-Redaktion Landespolitik.
Grippewellen und Erkältungskrankheiten im Winter, teils mehrfache Corona-Infektionen, Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund, warum Erzieherinnen und Erzieher nicht arbeiten können. Die Folge: zu wenige Beschäftigte in den Kitas. Die Kolleginnen und Kollegen wollten die Kinder allerdings nicht nur aufbewahren, sondern sie bilden, sagt die pädagogische Leiterin der Berliner Kindertagesstätten Nordwest, Katrin Graller-Hoffmann.
Ich glaube, dieser Spagat zwischen Realität, dem, was ich machen kann und wie viele Abstriche ich in meinem Beruf machen muss, wenn ich dann mit dem Personalmangel im Alltag konfrontiert werde, das führt auch zu Erschöpfung, zu müde sein, zu Unzufriedenheit, zu Frustration.
Am zweithäufigsten fehlten Kita-Beschäftigte, der Bertelsmann-Auswertung zufolge, im vergangenen Jahr wegen psychischer Erkrankungen. Wenn viele Erzieherinnen und Erzieher nicht zur Arbeit kommen können, verschärft das allerdings den Personalmangel und verschlechtert die Arbeitsbedingungen. Es droht ein Teufelskreis, warnt die Bertelsmann-Stiftung. Denn fehlten Erzieherinnen und Erzieher, nehme die Überlastung der verbleibenden Kolleginnen und Kollegen weiter zu. Damit können weitere Krankheiten Fälle drohen. Konsequenzen hat die hohe Anzahl von Erzieherinnen-Fehltagen für Berliner Familien. Der Vorsitzende des Landeselternausschusses Kita, Guido Lange.
Wir erleben das natürlich im täglichen Kita-Alltag, dass Eltern mit verkürzten Öffnungszeiten zu kämpfen haben, teilweise mit Schließtagen und teilweise mit wenig Betreuung.
Die Bertelsmann-Stiftung fordert eine zusätzliche Personalausstattung für Vertretungen aller Ausfallzeiten. Das müsse von der Politik finanziert und entsprechend gesetzlich geregelt werden. Diese Forderung unterstützt auch der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Guido Lange.
Zumindest in den Kitas, wo wir Probleme haben, wo es immer wieder auftritt.
Klar ist aus Sicht von Eltern, sie brauchen eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder. Ob die Forderung nach zusätzlichen Vertretungskräften sich umsetzen lässt, das ist in Berlin allerdings angesichts der knappen Kassen ungewiss. Von Seiten der Bildungsverwaltung gab es zunächst keine Stellungnahme.
Kirsten Buchmann berichtete.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Sie sehen aus wie dicke Würmer, sind grünlich-braun und an den beiden Enden ihres ca. 15 cm langen, glitschigen Körpers befindet sich jeweils ein Saugnapf. Bei manchen lösen sie Ekel aus, anderen helfen sie bei diversen Leiden. Blutegel. Die gibt es in Ketzin im Havelland zuhauf. Gerade taucht hier Jakov Buzlovic seine Hände in eine große weiße Tonne mit den Saugtierchen.
Ich rieche wahrscheinlich nach Schweiß oder nach irgendwelchen organischen Stoffen. Das für sie ist das sehr interessant. Und die versuchen jetzt, mich anzugreifen.
In dem großen, schlauchartigen Raum stehen noch viele weitere dieser weißen Kunststofftonnen, in denen zehntausende Blutegel schwimmen. Jakov Buzlovic ist Geschäftsführer von Animal Farm. In Ketzin. Er betreibt Europas einzige Zucht für Blutegel.
Das sind die Tiere jetzt gerade in der Quarantänezeit. Die sind seit 3 Monaten hier, haben nichts gefressen. Und es dauert noch 3-4 Monate, bis die zu Arzneimittel werden.
Medizinische Blutegel made in Brandenburg also. Sie sollen helfen bei Arthrose, Migräne, Krampfadern und werden heute sogar in der plastischen Chirurgie eingesetzt. Der Ukrainer Jakov Buzlovic hat in Hamburg Meeresbiologie studiert und arbeitet seit 20 Jahren mit Blutegeln. Seine Tiere verschickt er in die ganze Republik, an Krankenhäuser, Ärzte und Heilpraktiker. Auch Heilpraktikerin Christine Görlich arbeitet in ihrer Potsdamer Praxis mit Egeln aus Ketzin.
Der Blutegel sägt sich jetzt durch die Haut der Patientin mit 80 kleinen Sägezähnchen auf jeweils 3 Kieferplatten. Das merkt man eben als Brennen, Stechen, Pieksen. Das lässt aber in der Regel dann auch schnell nach, weil die schmerzlindernde Stoffe mit ins Blut geben, ebenso wie Blutverdünner, Entzündungshemmer, Stoffe, die den Lymphstrom beschleunigen. Und das ist eben diese medizinische Wirkung. Die Blutegel wirken wie kleine Apotheken.
Patientin Maren Böttcher hilft die Therapie bei ihrer schweren Kniearthrose. Mit durchschnittlich 2 Behandlungen pro Jahr für jeweils 200 € kann sie in der Regel ohne Schmerztabletten leben.
Ich habe schon viele Blutegeltherapien hier machen lassen und nehme so schnell die Schmerzen und haben mir schon so gut geholfen. Also ich kann nur schwärmen und bin begeistert.
Schon seit Jahrhunderten wird der Blutegel zu medizinischen Zwecken genutzt. Früher wurden die Tiere in der freien Wildbahn gefangen, bis sie fast ausgerottet waren. In Ketzin geht die Firma neue Wege. Hier kommt nur die Hälfte der Egel aus Reservaten in Rumänien oder der Ukraine. Die anderen sind echte Brandenburger, sagt Jakov Buzlovic, der natürlich weiß, wie er es seinen Schützlingen schmackhaft macht, sich hier fleißig zu vermehren.
Vor der Verpaarung lassen sie ein bisschen Blut riechen, also ein bisschen naschen, nicht richtig füttern und die Tiere bekommen so einen natürlichen Impuls, dann sich zu verpaaren.
Für weiteren Blutegel-Nachwuchs aus Ketzin ist also gesorgt.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.